Für mich bedeutet Definitionsmacht, dass Personen, die direkt von Herrschaft und Unterdrückung betroffen sind, selbst definieren, ob sie etwas als Grenzverletzung wahrgenommen haben oder als Gewalt oder eben nicht.
Also erstmal muss man natürlich sagen, dass man nirgends in einem herrschaftsfreien oder diskriminierungsfreien Umfeld sich bewegt. Also die Gesellschaft, in der wir uns befinden, ist ja so angelegt, dass überall Herrschaft existiert, Unterdrückung, Ausbeutung etc. Jetzt hat man sich natürlich dann irgendwann in der bürgerlichen Gesellschaft darauf geeinigt, dass es bestimmte Dinge gibt, die zum Beispiel bestraft werden und andere nicht. Und dann ist es natürlich problematisch, wenn man diesen Begriff so ausweitet, dass man immer jede eigene persönliche Empfindlichkeit darunter subsumieren kann und es da keine klaren Definitionen eben gibt, auf die sich alle einigen können, was zum Beispiel sexuelle Gewalt ist, was Diskriminierung ist, was Vergewaltigung ist.
Warum findest du es denn überhaupt notwendig, dass es sowas gibt, abseits davon, dass die ganze Gesellschaft mit Herrschaftsmomenten durchzogen ist? Ist das wirklich effektiv, einfach immer persönlich festzulegen, subjektiv festzulegen, wann was bestraft werden soll oder ja sanktioniert werden soll, irgendein Verhalten?
Ich denke, es gibt schon in der Herrschaft Unterschiede. Es gibt zum Beispiel das Patriarchat, das würde ich jetzt nicht wegreden wollen. Das heißt, dass weiße Cis-Männer schon über Frauen und so weiter stehen. Und es gibt auch Rassismus. Und ich würde nicht sagen, dass alle in der gleichen Form von Herrschaft betroffen sind. Ich würde das schon so ausweiten, wie ich es gesagt habe. Dass okay. Die von Herrschaft und Unterdrückung betroffenen Menschen von der Definitionsmacht Gebrauch machen können.
Okay, aber ich habe da ja schon in einer Mail geschrieben, dass gerade bei diesem Stichwort Selbstjustiz bei mir die Alarmglocken läuten. Also das Konzept lässt für mich auch viel Willkür zu. Wie siehst du das?
Erstmal Willkür, ja, lässt es zu. Allerdings denke ich, dass es die Willkür, die sowieso schon existiert, umverteilt. Es gibt halt Macht und die wird damit umverteilt. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel auf einer Party bin und mich belästigt fühle, dann gehe ich in der Regel danach nach Hause, weil da gibt es dann halt irgendwie keine Unterstützung für mich. Wenn da ein Awareness-Konzept ist, wenn ich die Definitionsmacht habe, kann ich sagen, ey, hier, der Typ belästigt mich, der soll jetzt gehen. Und der Raum bleibt für mich erhalten. Also es gibt viele Partyorte, die von vielen Frauen, Lesben, Trans, Interpersonen nicht mehr betreten werden, weil sie da irgendwie belästigt wurden und so weiter. Das eröffnet dann halt einen Raum wieder für Menschen. Zum Stichwort Selbstjustiz. Die Justiz wird oftmals abgelehnt, ne? Wenn wir jetzt über Asylpolitik oder sonst irgendwas reden. Da ist keine Frage, dass die Gesetze irgendwie für den Arsch sind. Und jetzt beim Thema sexualisierte Gewalt, da wird dann auf das Strafgesetzbuch irgendwie zurückgeblickt, weil das regelt das ja super objektiv. Ich finde, das ist halt Quatsch. Das Strafgesetzbuch gehört reformiert. Also wenn man sich so mal anguckt, wie das im Strafgesetz aussieht, dann ist halt die Definitionsmacht klar kein juristisches Mittel, aber ein Mittel, um innerhalb von diesen Zusammenhängen, in denen wir uns bewegen, Macht umverteilt wird.
Also da gebe ich dir natürlich recht, es gibt sowas wie patriarchale Strukturen und die Justiz ist nicht objektiv, aber das ist eben in der Gesellschaft, wie wir sie haben, erstmal das Einzige, was wir haben, um einigermaßen objektiv Regeln des Miteinander auch festzuhalten. Und das lässt sich natürlich dadurch auch nicht aufheben, ja, da gebe ich dir auch recht. Zu diesem Aspekt des Awareness und der Partyorte, das ist für mich sowas, was ich als auch ein bisschen banal finde. Natürlich gehe ich nicht in eine Disco oder zu einem Ort, wo ich belästigt werde, wo Typen rumhängen, die ich als Machisten bezeichnen würde und mich unwohl fühle, dann sage ich einfach, okay, an dem Ort fühle ich mich nicht wohl, da gehe ich nicht mehr hin. Und dann gehe ich vielleicht an Orte, wo ich mich wohlfühle und wenn da Sachen auftreten, die ich ablehne, kritisiere, weil ich beispielsweise sexualisiert angegangen werde, dann kann ich doch dort auch Menschen ansprechen und sagen, hör mal zu, da ist jemand, der kommt mir ein bisschen zu oft, ein bisschen zu nahe. Kannst du mir da vielleicht helfen? Und die Orte, an denen sich die Leute bewegen, die sich in diese Debatte auch immer einmischen, das sind doch auch Orte, wo man Leute trifft, die einen immer helfen. Also ich habe überhaupt noch nie die Erfahrung gemacht, dass man dann irgendwie niemanden ansprechen kann und sagen kann, hör zu, der Typ da hinten hat mich schon dreimal angefasst. Ich habe dem das dreimal gesagt, er soll das lassen, er macht das nicht. Kannst du jetzt mal da hingehen? Also ich weiß gar nicht, auf welchen Erfahrungen das beruht, dass man da niemanden hat, den man ansprechen kann, dass es da so eine Konzeptionalisierung braucht, wie man mit solchen unschönen zwischenmenschlichen Verhalten umgeht.
Diese sogenannten objektiven Gesetze, also da finde ich es immer ganz spannend, wer hat die eigentlich gemacht und in welchem Zusammenhang und so, ne? Und wenn man das genauer hinterfragt, das sind dann irgendwie Richter, Anwälte und so weiter, PolitikerInnen, und wenn man sich da die Frauenquoten anguckt, vor allem noch im historischen Kontext, wird man feststellen, dass das wieder weiße Cis-Männer waren, die diese Gesetze, diese sogenannten objektiven Gesetze festgelegt haben. Weiße Cis-Männer sind meistens nicht, also sind weniger häufig betroffen von sexualisierter Gewalt als Frauen, Lesben, Trans. Also das sind für mich keine objektiven Maßstäbe, sondern wurde eben von Männern gemacht. Die sind gar nicht betroffen.
Aber das Argument, was du jetzt bringst, ist doch absolut sexistisch, weil das heißt doch, dass alle meine Argumente und Urteile immer auf persönlichen Erfahrungen beruhen. Das heißt, nur ich als Frau darf darüber sprechen, was Sexismus ist. Und ich als Frau, die vielleicht noch gar keinen Sexismus erfahren hat, beziehungsweise ich es gar nicht so wahrnehme, darf darüber auch nicht sprechen. Also für mich ist das total widersprüchlich, weil das ist für mich Sexismus, dass man auch einem Mann nicht zutraut, objektiv über das Thema Diskriminierung entscheiden zu können oder sexuelle Diskriminierung.
Ich denke, dass da wieder das Herrschaftsverhältnis mit reinspielt. Also ja, ich finde, dass wenn ich nicht betroffen bin von der Form von Diskriminierung, dann kann ich einfach mal zuhören, anstatt mir darüber ein Urteil zu bilden oder vor großen Gruppen darüber spreche. Dann kann ich erst mal zuhören, wie denken denn die Betroffenen darüber?
Natürlich, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also das eine ist ja ein ganz normales erwachsenes Verhalten. Ich höre mir etwas an, womit jemand Probleme hat, die ich vielleicht nicht habe, weil ich eventuell genügend Geld habe, weil ich eventuell keine Frau bin, weil ich eventuell weiß bin und bestimmte Erfahrungen nicht mache. Natürlich, das hört man sich an, das ist ein ganz normales erwachsenes Verhalten oder so sollte es auch sein. Da muss man sich als erwachsene Menschen nicht gegenseitig noch pädagogisieren. Das andere ist aber, wie bilde ich mir aufgrund dieser empirischen Tatsachen ein Urteil? Das ist doch wiederum was ganz anderes. Also ich kann doch nicht Urteile und Argumente nur anführen, wenn ich diese Empirie selbst erfahren habe, beziehungsweise manche Sachen erfahre ich vielleicht und sie sind mir gar nicht bewusst, dass ich sie erfahre. Vielleicht merke ich überhaupt nicht, wie ich auch sexualisierte Gewalt ausgesetzt bin. Vielleicht fühle ich das gar nicht. Dann dürfte ich da auch überhaupt nicht drüber sprechen. Also das ist für mich keine Grundlage, auf der erwachsene Menschen dann tatsächlich Urteile und Argumente fällen.
Ich denke nicht, dass es so normal und erwachsen ist, dass die Leute sich zuhören und gucken, was sich Betroffene wünschen und so weiter. Gerade bei sexualisierter Gewalt, da wollen Betroffenenverbände was ganz anderes als das, was irgendwie im Strafgesetzbuch steht. Und das seit Jahren.
Aber wenn du jetzt so argumentierst, dann würde das einer Argumentationslinie entsprechen, die ich jetzt einfach mal personalisiertes Patriarchat nennen würde, sprich, dass man Männern zum Vorwurf macht, dass sie Männer sind und in der patriarchalen Ordnung dementsprechend Macht ausüben, was vielleicht auch objektiv so sein kann, ganz einfach, weil ja das halt die Verhältnisse sind, aber ich finde es trotzdem, und da würde ich mich hier Marlina anschließen, eigentlich ist es verkehrt zu sagen, dass man, nur wenn man in dieser Position ist, keine Kritik daran üben darf. Also ich weiß nicht, dann wird ja auch das Patriarchat nicht mehr als ein Herrschaftsverhältnis begriffen, sondern als ein Vorwurf an jeden Einzelnen, also an ein Individuum, und dann ist es ja letztendlich nicht mehr angreifbar und kritisierbar.
Ich habe nicht gesagt, dass ich jemand nicht eine Meinung machen darf, sondern dass betroffene Menschen mit einbezogen werden. Und das sehe ich nicht, dass das passiert. Nochmal auf dein Argument zu den Partyräumen. Also wenn es mir irgendwo nicht passt, dann gehe ich halt woanders hin. Finde ich auch schwierig, weil ich finde, auch die Leute, die übergriffig sind, können ja auch einfach woanders hingehen. Also wieso soll der Raum dann nicht mehr für mich betretbar sein? Die Grenzen überschreiten, sollen einfach gehen. Und ich habe viele Erfahrungen gemacht, wo es halt kein Awareness-Konzept gab und wo Übergriffe passiert sind und wo es eben nicht klar war, wer wie erwachsen normal in Anführungszeichen handelt, sondern da gab es ewig lange Diskussionen, was hat der denn genau gemacht, war das denn jetzt so schlimm? Und ich erlebe es nicht so, dass es einfach solidarischen Support gibt, sondern dass da so eine Struktur helfen kann.
Man kann ja nur sagen, entweder fühle ich mich an einem Ort wohl oder nicht. Und dann kann ich sagen, ich fühle mich an dem Ort nicht wohl, weil bestimmte Menschen so und so sich verhalten. Dann gibt es natürlich Orte, von denen ich ausgehe. Da sind tendenziell schon Menschen, die ich nett finde, mit denen ich gerne feiere, wo die Musik gut ist, wo ich mich wohlfühle. Und wenn es dann zu, ich sag jetzt mal, unschönem Verhalten kommt, dass eben mir jemand nachsteigt und ich das als unangenehm empfinde, dann bleiben mir wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder wehre ich mich persönlich, das kann dann zum Erfolg führen, oder das führt nicht zum Erfolg, derjenige belästigt mich weiter, dann bleibt mir noch die Möglichkeit, um Hilfe zu bitten. Und wenn das Argument kommt, dass es ganz oft passiert, dass da kein Support, keine Unterstützung kommt, dann kann ich nur sagen, dass ich das empirisch nicht nachprüfen kann, dass ich das nicht kenne, dass ich nie die Erfahrung gemacht habe, dass ich auch Linke, wenn man jetzt mal von linken Orten sprechen möchte, dass ich die immer so wahrgenommen habe, dass wenn Menschen, die vielleicht nicht der Mehrheitsgesellschaft in ihrem Denken und ihrem Äußeren entsprechen, dort immer Schutz gefunden haben, sei es Leute mit Migrationshintergrund, die belästigt werden, da habe ich nie die Erfahrung gemacht, dass man die alleine gelassen hat. Ganz im Gegenteil, das sind immer Orte, wo diese Menschen Schutz gefunden haben, wenn nötig sogar mit Gewalt, die ich dann auch gutheißen würde in bestimmten Momenten. Also ich habe diese Erfahrung überhaupt nicht gemacht, dass dort Menschen Übergriffen ausgesetzt werden und sich keiner drum kümmert. Und das ist doch auch die Geschichte bestimmter Orte, dass man diese doch gebildet hat, um dort auch einen Schutzraum für Personen, die eben nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprechen, zu bilden. Und dass man jetzt aber so Konzepte braucht, wie gehe ich damit um, wenn mich jemand vielleicht zu lange anstarrt und ich fühle mich unwohl? Wie gehe ich damit um, wenn jemand besoffen ist und aus Versehen seine Hand auf meinen Oberschenkel legt? Dass ich das so konzeptionalisieren muss, das finde ich fragwürdig. Und das finde ich deshalb problematisch, weil das eben genau das ist, was man in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch beobachten kann. Das kannst du an der Universität beobachten, das kannst du beim Konsumverhalten beobachten. Du kaufst dir eine Schachtel Zigaretten, steht drauf, Rauchen gefährdet deine Gesundheit, dann gehst du an den linken Ort, willst feiern, gehst zu einem Punkkonzert, da wird dir ein Zettel in die Hand gedrückt, bitte achte auf deinen Konsum, ja, also da denke ich mir, das ist doch genau das, was in allen gesellschaftlichen Bereichen gerade passiert, so eine Pädagogisierung, eine Entmündigung, dass die Menschen scheinbar nicht mehr in der Lage sind, nett miteinander umzugehen und entweder sind sie es tatsächlich nicht mehr oder die es immer so wahrnehmen, dass da ein gesellschaftliches Problem dahinter steht.
Ich glaube, dass die Menschen, die sich nicht wohlfühlen, da erstmal ihre Stimme jetzt auch lauter werden lassen. Und also ich finde es schön, dass du die Erfahrung gemacht hast. Finde ich ernsthaft schön. Also dass du nicht das Bedürfnis hast nach Gruppen, die dich supporten. Aber es gibt eben auch andere Leute, die andere Erfahrungen gemacht haben und die andere Wünsche und Bedürfnisse haben. Und da finde ich es halt auch wichtig, dass man sich gegenseitig zuhört. Und eben, wieso ist es denn wichtig für dich, also wenn die Person darüber sprechen möchte? Und dass man das dann eben auch anerkennt. Und letztlich, was machen denn Awareness-Konzepte auf Partys? Also erstmal finde ich, schaffen sie einen Diskussionsraum auch. Also da stehen dann halt Zettel und wenn ich jetzt an dieses Nein heißt Nein, also das Zustimmungskonzept, denke, da stehen doch super sinnvolle Sachen drauf. Also wie oft passiert es in der Sexualität, dass man eben nicht über Dinge spricht, die man sich wünscht, die die andere Person möchte und so weiter. Also es gibt so viele Leute, die über keine sexuelle Sprache verfügen. Da denke ich, das ist super, dass da ein Plakat hängt, wo die Leute mal nachdenken, ja, wie mache ich das eigentlich in der Sexualität? Ach so, ich darf meine Freundin im Schlaf nicht einfach angrapschen, alles klar. Außerdem fühlen sich viele Menschen erstmal auch aufgehobener. Womit, okay, die machen sich eine Platte darum, dass es auch Belästigungen gibt. Dass ich mich vielleicht nicht wohlfühle, wenn ich angestarrt werde. Ich finde auch, dass Leute auf ihren Konsum achten müssen. Und das können halt nicht immer alle. Ich gehe auf ganz viele Partys, da sind irgendwelche besoffenen Leute, die unangenehm sind. Und die man dann auch nicht mehr rauskriegt. Ich weiß nicht, ob da ein Zettel hilft, aber ich finde es schön, das im Blick zu haben.
Ich finde das sehr unangenehm, wenn mir von anderen Leuten ein Zettel in die Hand gedrückt wird, ich soll meinen Konsum im Blick behalten. Also das ist doch tatsächlich eine Infantilisierung. Das ist doch etwas, was man irgendwann in einem bestimmten Alter abgelegt hat und an bestimmten Orten eigentlich nicht stattfinden sollte. Ich möchte nochmal auf dieses Thema der Sexualität eingehen. Natürlich haben Menschen dann in einem bestimmten Alter wissen noch nicht so richtig, wie man mit Sexualität umgeht. Wenn es aber, und das wird ja suggeriert, ein Massenphänomen ist, dass Menschen nicht in der Lage sind zu sagen, ich möchte jetzt nicht mit dir schlafen und ich möchte auch nicht, dass du jetzt deine Zunge in meinen Mund steckst. Wenn das nicht möglich ist, das zu kommunizieren, dann frage ich mich, was ist denn mit den einzelnen Individuen los und was passiert in diesen Gruppen, dass das nicht möglich ist, dass man das nicht kommunizieren kann oder dass sich die Leute das nicht trauen. Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man sie permanent entmündigt, dass man ihnen überhaupt nicht mehr mit auf den Weg gibt, dass das eben ganz normal ist, dass man das sagt? Da gehe ich einfach davon aus, dass sie das sagen können. Und wenn es ein Massenphänomen ist, dass sie das nicht können, dann sollte man sich doch mal überlegen, woher das kommt, dass sie das nicht können. Und nicht zu sagen, das ist eben so, deshalb machen wir ihn wie bei, also das erinnert mich ja auch ein bisschen an das Dr. Sommer-Team von Bravo, dass man das Leuten sagen muss, die 20 und älter sind, das ist doch schon ein bisschen merkwürdig.
Ja, das ist bestimmt merkwürdig. Das wäre auch viel schöner, wenn alle das könnten. Können sie aber nicht. Es gibt halt Sozialisation, es gibt männliche Sozialisation, es gibt weibliche Sozialisation, es gibt verschiedene Herangehensweisen an Sexualität. Ja, und da gibt es eben wieder Menschen, die von Herrschaft betroffen sind und andere, die eben eher in einer besser gestellten Position sind und Menschen, die das Bedürfnis haben, dass es da eben Regelungen gibt. Außerdem kann es ein emanzipatorischer Schritt sein, wenn man, ich komme mal wieder zurück zur Definitionsmacht, und wenn ich auf eine Party gehe und weiß, wenn mir jetzt was passiert, dann habe ich darüber die Definitionsmacht, dann kann das sehr emanzipatorisch sein, weil ich vielleicht schon oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich gesagt habe, hier, ich wurde belästigt oder keine Ahnung was, vielleicht sogar noch schlimmer, und mir wurde nicht geglaubt, mir wurde meine Empfindung abgesprochen. Das passiert tagtäglich. Also ich denke halt, Awareness-Konzepte und Definitionsmacht ist ein Schritt weiter in ein achtsames Miteinander. Das, glaube ich, tut vielen Projekten, Zusammenhängen und Orten gut, dass man sich einfach zuhört, dass man Betroffene von Unterdrückung, also sei es jetzt Sexismus, sei es Rassismus, zu Wort kommen lässt und das eben mit in die Debatten einfließen lässt, anstatt das einfach mal so rauszuplauzen, ungefragt aus einer Perspektive heraus, in der man wahrscheinlich nicht so viel Unterdrückung erfahren hat.
Ich glaube, diese Awareness-Teams sind im besten Fall unnütz, weil gerade an den Orten, an denen sie zu finden sind, findet das auch schon immer statt. Nachdenken über Rassismus, woher kommt das, wie gehe ich damit um? Und da folgt auch immer meines Erachtens praktische Hilfe, indem man ganz simpel Nazis verkloppt beispielsweise. Im schlimmsten Fall sind sie sehr regressiv, weil, und da verwende ich vielleicht einen falschen Begriff, erwachsene Menschen sich gegenseitig zu Kindern machen und sich sagen, wie sie sich zu verhalten haben und wie nicht. Und das finde ich total unangenehm, und das sagt auch einiges über bestimmte Gruppen aus, dass sie dieses Bedürfnis so arg haben.